Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Mein heutiger Gast ist Jan Henning, Immobilieninvestor mit mehr als 300 Einheiten, mit Fokus auf Bestandsaufbau, Mindset und finanzielle Freiheit durch Vermietung. Wir sprechen ganz offen über Finanzierung, Einstieg mit wenig Eigenkapital, den Umgang mit Banken, aber auch darüber, welche Fehler man mit dem Start unbedingt vermeiden sollte. Wenn du also überlegst, in Immobilien zu investieren, vielleicht hast du auch schon erste Schritte gemacht oder bist schon ein bisschen dabei, die Folge ist in beiden Fällen genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, zum Start, stell dich gerne einmal der Community vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, hallo Lukas, ja, vielen Dank. Jan Henning, mein Name, bin 49 Jahre alt, mache dieses Jahr das halbe Jahrhundert voll, wohne am schönen Zürichsee seit 3 Jahren, habe einen 8-jährigen Sohn, wohne mit meiner Frau, Familie, wie gesagt, hier, haben vorher in Frankfurt gelebt. Und ja, bin selbst Vermieter, habe ein paar Immobilien und das ist so mein Tagesgeschäft.
Ein paar Immobilien klingt schon konservativ. Vielleicht kannst du die Leute mal mitnehmen. Wie viele Immobilien hast du heute und wie und wann ging das los bei dir?
Naja, wie gesagt, werde jetzt 50, also quasi vor 25 Jahren oder 26 Jahren habe ich mit der ersten Wohnung angefangen. Und mittlerweile sind es ein bisschen über 300 Einheiten, 342 genau. Die wesentlichen Standorte, wo ich investiert bin, ist Rhein-Main-Gebiet aus dem Ursprung heraus, dann Saarbrücken und im Ruhrgebiet, im östlichen Ruhrgebiet, haben wir Dortmund, Hagen und in Lünen jeweils Objekte oder ich Objekte. Und ja, richtig, das ist mein Bestandshalter-Thema, voll vermietet kaufen, hoch finanzieren und dann quasi ins Körbchen legen und entwickeln lassen.
Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ich komme ja aus dem Saarland und bin deshalb hier auch investiert. Cool, dass du auch in Saarbrücken was hast. Einige wollten natürlich vor allem auch wissen, was jetzt deinen Werdegang angeht. Okay, heute hat der Jan über 300 Einheiten, da machst du ja auch kein Geheimnis draus. Also das kann man ja auch anderswo schon mal gehört haben. Und da geht die Frage oft in die Richtung, wie war das denn am Anfang, was die Skalierbarkeit angeht? Wenn ich jetzt mal starte, der eine oder andere hat vielleicht schon eine Wohnung oder ein Objekt. Wie geht's dann weiter? Wie ging es bei dir weiter? Und vielleicht noch mit schon ein, zwei Learnings von dir.
Ja, damals 2004 kannte man das Wort Skalierung nicht. Das ist irgendwie so die letzten 10 Jahre so publik geworden, in Anführungsstrichen. Ich habe halt eine Wohnung gekauft, habe dann 4, 5 Jahre später die nächste gekauft. Bis 2010 war ich angestellt im Vertrieb, in der Sportindustrie, Fokus Fahrrad, Fahrradindustrie, das ist immer eine große Passion, der Radsport, und habe das mal nebenbei gemacht, habe dann 2010 nochmal quasi neu angefangen als 35-Jähriger, habe dann nochmal Finanzökonomie an der European Business School studiert, berufsbegleitend quasi Financial Planning, habe dann Versicherungen vertickt und da aber auch entsprechend dann die Immobilie als Kapitalanlage, als wesentliches Investment-Vehikel genutzt, mit dem Hinblick auf das Leverage-Thema, sprich, ja, jemand anderes, heißt, die Bank gibt dir 100 plus x Prozent für den Kaufpreis und dein Eigenkapital geht gegen null und hast dann demnach quasi eine unendliche Eigenkapitalrendite. Und das habe ich dann 2016, 17 ging dann die Skalierung los, wobei ich mittlerweile auch eher vom Eskalieren rede als vom Skalieren. Das ist quasi 2017, wie gesagt, ging das los von 8 Einheiten, dem Jahr dann auf 26 Einheiten. Ursprung war da auch, dass ich meine erste Wohnung damals verkauft hatte. Das erste Mal irgendwie über etwas Geld verfügte. Das waren in dem Fall 150.000 Euro. Und in dem Jahr, wie gesagt, dann für, was waren das, glaube ich, knapp 1,8 Millionen reinvestiert habe. Und danach ging das halt dann weiter. Wir hatten ja dann auch die Zinsthematik, die für uns spielte, für uns lief. Ja, wo du dann irgendwie eine 1, für die 100 plus x zahlen musstest, was ja eigentlich völlig crazy war. Und jetzt haben wir halt nach Zinshoch, das Thema hat sich jetzt wieder so normal eingependelt, wo wir zwischen 3, 5, 4, 5 finanziert kriegen. Ja, das war so der Ursprung. Ja, eigentlich Fokus erst seit 2017 im Wesentlichen. Ich darf mich trotzdem jetzt mit 2014 war ich Privatier. Habe jetzt quasi 11 Jahre Privatiersjubiläum. Aber sicherlich auf einem anderen Niveau als damals, wie wir jetzt hier am Zürichsee leben.
Da können sich Leute das schon ganz gut vorstellen. Damit ist auch schon ein, zwei Nachfragen schon abgedeckt. Eine andere war noch, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, über 300 Einheiten, sind das vor allem Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern? Ist da vielleicht auch was Gewerbemäßiges dabei? Kannst du da die Leute mal ein bisschen mitnehmen, dass sie sich vorstellen können, wie das so aussieht?
Im Prinzip sind es Zinshäuser, Mehrfamilienhäuser zwischen, ich glaube, das kleinste hat tatsächlich 3 Einheiten bis, glaube ich, 19 Einheiten ist das größte Objekt. Bin ja auch als Mentor aktiv, wo ich auch Menschen helfe, die ihre ersten 1-2 Wohnungen gekauft haben, dann das erste Zinshaus, Mehrfamilienhaus zu erwerben und da quasi in die Skalierung zu kommen. Und der Vorteil ist halt, Gewerbeanteil relativ gering oder gegen null gehend. Du hast sicherlich mal ein Haus, wo du irgendwie unten, keine Ahnung, eine Bäckerei drin hast oder in Dortmund haben wir einen Friseur mit drin. Ja, aber dann sind halt von den 12 Einheiten, das ist halt eine kleine Gewerbeeinheit und die anderen 10, 11 sind dann normales Wohnen. Hintergrund ist dabei aber auch, dass die Banken schlussendlich das Risiko für Gewerbe halt deutlich höher einschätzen und das Leverage-Thema dort nicht so zu spielen ist wie bei reinen Wohnen. Das heißt, haben wir Häuser, wo wir mehr als 20% Gewerbefläche haben oder 20% der Mieteinnahmen kommen aus Gewerbe, tun sich die Banken dann auch Stück für Stück schwerer, das Ding dann auch hoch zu finanzieren.
Klingt für alle nachvollziehbar. Lass uns da mal ein bisschen noch in die Details einsteigen, was deinen Werdegang angeht. Also du hast eben schon gesagt, 2014 warst du Privatier, das heißt, du konntest einfach von deinen Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft leben quasi. Eine Frage war auch, wie ist das denn vom Zeitaufwand her? Also vielleicht können wir da gerade so ein bisschen einsteigen. Wenn du sagst, der Zeitpunkt, wo du von deinen Einnahmen leben konntest, was war da auf deiner Seite an Investor? Denn auf der einen Seite wird dir dann oft gesagt, okay, ich kann von meinen Einnahmen leben, weil viele, die in der Verwaltung noch alles selbst machen, da ist ja dann von einem Stundenaufwand her trotzdem wie ein Vollzeitjob. Deshalb ist das auch an der Stelle sehr interessant und die Frage kam auch später, was hat der Jan alles outgesourced und wie hat er das genau gemacht?
Naja, im Prinzip habe ich keine Mitarbeiter. Ja? Und das ist sicherlich mit einem Bestand in der Größenordnung eher unüblich. Das heißt aber nicht, dass ich das alles selber mache, sondern ich habe externe Hausverwaltungen, Dienstleister, die ich beauftrage, wo wir Dienstleistungsverträge haben, die entsprechend die Objekte managen und verwalten. Und ich mich dann eher so als Asset Manager, Family Office Manager sehe, der dann quasi die Hausverwaltungen, Hausmeister, etc. dann quasi controlled, guckt, dass das alles läuft. Liquidität funktioniert. Ja, wir haben jetzt gerade Monatswechsel. Das ist dann immer ein bisschen spannend. Ab dem 28., 29. Monatsende zum 3., 4. ist es dann immer ein bisschen zeitintensiver für mich. Aber ansonsten hast du eigentlich so ein Portfolio, wenn du nicht gerade neue Objekte ankaufst, wo ich sage, du hast 3-4 Stunden die Woche damit zu tun.
Also, um das mal in Relation zu setzen, Arbeit, ja. Ich meine, Hausverwaltung ist ein Thema, das können sich viele noch vorstellen. Wir hatten auch schon Gäste, die sagen, okay, ich habe die Anzahl Mitarbeiter, so und so läuft das ab. Das ist dann immer sehr abstrakt, ein abstraktes Thema. Jetzt Hausverwaltungen, das kann man ja schon sehr, sehr früh einbauen. Also viele Maße ab der ersten Immobilie schon. Einige wollen den Anfang noch so ein bisschen selbst begleiten. Aber was würdest du sagen vom Verhältnis jetzt normales Einkommen zur Immobilie? Also selbst ich mit einem sehr kleinen Bestand kann schon sagen, der Zeitaufwand für das Immobilieneinkommen ist ja deutlich geringer, als wenn ich jetzt normal arbeite. Kannst du das irgendwie so ein bisschen greifbar ins Verhältnis setzen bei dir?
Ich sag mal, was wirklich zeitintensiv ist, ist der Ankauf, ist die Umsetzung des Deals und bis ein Objekt dann wirklich am Laufen ist. Das dauert dann nach Notartermin oder auch nach Übergabe des Objektes dauert es dann nochmal irgendwie so ein halbes Jahr. Jetzt in dem Stadium wiederhole ich mich, das sind 2-3 Stunden die Woche, um den Bestand zu verwalten, ja, um die Hausverwalter zu kontrollen. Ja, wir kriegen spätestens zum 10. des Monats kriegen wir die Mieteingangsliste, wo ich dann auch einfach aus der E-Mail schon heraus sehe, okay, wo haben wir irgendwo Themen? Ja, da sind säumige Mieter und so weiter, aber im Prinzip war es das. Ja, allerdings Ankauf, ja, wurde dann gerade jetzt Richtung Notartermin, die ganzen Stakeholder, ob es Notar, Verkäufer, Makler, die Bank, ein Gutachter, die musste alle irgendwo koordinieren. Die musst du alle bei Laune halten und da ist auch eine gewisse, wie nenne ich es, Fragilität quasi bis zum Notartermin oder bis zur Unterschrift und das ist dann schon zeitintensiv. Ja? Wenn man den Bestand dann hat, ja, da fällt dann immer, wie gesagt, was an, aber wenn man es auf die Zeit runterbricht, bin ich mit meinen 340 Einheiten mit 3 Stunden beschäftigt.
Sehr cool, dass du sagst, dass du auch die größte Hürde benennst, denn das ist ja der Grund, warum viele nicht anfangen. So die Arbeit, dass das am Anfang kommt, aber wenn man die größte Hürde mal geschafft hat, dann eben von dir zu hören mit den vielen Einheiten, wie es dann in der Verwaltung später aussieht, das sich so als fernes Ziel zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich dann mal einige Einheiten habe, dann geht's eben, aber die Schwierigkeiten am Anfang, Die sind eben da, die sehen dann auch viele und deswegen fangen sie dann lieber gar nicht erst an. Deshalb, ich schiebe immer gern in den Immobilien-Podcast auch immer zwischendurch, fangt an, ich habe es geschafft, ihr könnt das auch schaffen. Und bei meinen Gästen seht ihr dann, wie das ist, wenn man mal ein bisschen länger noch dabei ist.
Und das ist sicherlich, Lukas, auch das Wesentliche, dass man einfach weitermacht. Ja? Das ist eigentlich so der große Unterschied, wo manche dann glauben, das war bei mir nicht anders, mit 30, 40 Einheiten bin ich jetzt schon ein ganz großer. Ja, bin jetzt schon Immobilienmogul mit 40 Buden. Und du lernst aber auch relativ schnell, dass du immer noch ein Anfänger bist. Ja? Und auch heute mit meinen über 300 Einheiten sage ich, ich bin einfach weniger arm als jemand, der halt, keine Ahnung, nicht so viele Immobilien hat. Und wo eigentlich alles, was Richtung vierstellig geht, das nochmal Next Level ist. Und das auch meine Motivation ist, das Portfolio mittelfristig dorthin zu skalieren.
Cool. Dann lass uns ein bisschen in den aktuellen Markt einsteigen. Da kamen nämlich auch einige Fragen dazu. Die Standardfrage ist immer die jetzt höheren Zinsen, wo auch oft mir die Leute dann privat schreiben, ja, wie machst du das mit den höheren Zinsen? Da ist die Antwort ja eigentlich schon klar, aber vielleicht kannst du den auch den Leuten nochmal da so ein bisschen die Angst nehmen, dass jetzt keinen Sinn macht auf, oder Angst vielleicht auch das falsche Wort, es macht keinen Sinn, auf die Warteschiene zu gehen, zu sagen, ich warte jetzt wieder auf niedrige Zinsen. Vielleicht kannst du da auch deine eigenen Erfahrungen mit den wechselnden Zinsen bei dir so ein bisschen mit reinnehmen, weil als du angefangen hast, waren die Zinsen ja noch deutlich höher als heute.
Ja, richtig. Also mein erstes Objekt und mein erster Darlehensvertrag Anfang 20 war bei 5,7%, ja, und 5% Tilgung. Das heißt, ich hatte eine Unterdeckung von 1.000 D-Mark. Das war damals noch die Währung, die es da gab. Das waren dann 500 Euro umgerechnet, so circa. Und das war damals normal. Ich hatte vor 2-3 Jahren, war ich hier auf so einem Real Estate Summit in Zürich gewesen, da hatten sie den deutschen Markt beleuchtet und da hatten die Banker ganz klar formuliert, dass eigentlich die Phase 2018 bis 2021 ja, crazy war, unnormal war. Dass quasi Fremde dir Geld geben für 0, oder 1,5%. Ja, und das war crazy. So. Und das hat ja auch dazu geführt, dass quasi die Immobilienpreise so stark und schnell gestiegen sind, weil einfach viele meinten, jetzt in dieses Immo-Game einsteigen zu müssen. Und für uns war das dann eigentlich wieder auch entspannter, als die Zinsen hochgingen, ja, wo dann einfach die Käufer nachließen. Also es waren weniger Nachfrager, weniger Kaufinteressenten, sodass wir bessere Deals mit den Verkäufern entwickeln konnten. Und wie gesagt, wenn du fremdes Geld für 3-5% bekommst, dann ist das immer noch cool. Klar brauchst du dann Objekte, die sich rentieren, ja, die halt eine größere Mietrendite als 6-7% mit sich bringen. Ja, zumindest für mich und für meinen Ansatz des Eskalierens in Anführungsstrichen. Und hätte ich Vermögen, wäre ich irgendwie, hätte ich liquide Mittel, verschiebt sich das sicherlich, ja, wo du dann auch in A- und B-Standorten kaufen kannst. Ja, wo du vielleicht dann 4-5% erkaufst. Aber das ist für mich halt in Bezug auf staying broke, ja, und keine großen liquiden Mittel zu haben für den Ankauf, da brauchst du halt dann 7-8%, dass du die gut und hochfinanziert kriegst.
Genau, also zusammenfassend, der Preis ist das Entscheidende. Der kann man in den Zinsen dann entsprechend damit verknüpfen. Deine Konkurrenten haben in der Regel die gleichen Zinsen wie du. Und das, was du auch sagst, was vielleicht 2018 nicht möglich war, überhaupt da groß zu verhandeln, heute kannst du verhandeln. Und das ist ja auch eine coole Sache. Und was wir vielleicht auch noch auf jeden Fall erwähnen sollten, als Vermieter hat man ja im Vergleich, gerade die Leute, die jetzt vielleicht nicht wie du direkt die 19 Einheiten kaufen, sondern eher mal eine einzelne Wohnung, ist man vielleicht in Konkurrenz mit Eigenheimbesitzern, die eben die Zinsen nicht abschreiben können. Und das ist ja dann vielleicht sogar, kann das ein Vorteil sein als Käufer, der vermieten möchte.
Ja, richtig. Ist ja in Deutschland politisch gewollt, dass man kein Eigentum für Eigennutzer kauft. Ja, sonst könnte man ja auch diese Zinsaufwendungen auch steuerlich relevant laufen lassen. Die deutsche Politik möchte das nicht. Unsere Regierung möchte nicht, dass wir Eigentum haben, in dem wir wohnen. Und das muss man auch so hart benennen, weil ja viele sagen, ja, kann ich mir nicht leisten. Ja, am Ende ist es dann die Rahmenbedingung, die die Regierung schafft und legt. Keine Steuer ist in den letzten 10 Jahren so stark gestiegen wie die Grunderwerbsteuer. Ja, und wenn du dann halt ein Haus kaufst und du hast dann, keine Ahnung, 10% Nebenkosten, ja, die dem Staat in die Tasche gehen, die dem Notar den Gerichtskosten, ja, zufließen, dann sind einfach 10% unnötige Verteuerung des Ganzen. Vielleicht ein Beispiel in der Schweiz. Der Markt ist sehr, sehr teuer, aber dort kaufst du halt, Ja, ein Beispiel, wir haben jetzt hier unsere Doppelhaushälfte, die hat 1,5 Millionen Franken gekostet. Doppelhaushälfte, ja, kein Seezugang, nichts, also so Geringverdienerhäuschen. Und die Kaufnebenkosten beliefen sich auf 2.500 Franken. 1,5 Millionen, 2.500 Franken. Das waren 1.500 Franken für die Grundschuld, für die Hypothek. Ja, und es waren 1.000 Franken für die Umschreibegebühr. Alter Eigentümer wurde, das Haus wurde umgeschrieben vom alten Eigentümer auf uns als neuen Eigentümer. So, und geht auch mit wenig, ja, so eine Transaktion.
Aber das lief dann ohne Makler oder, weil der möchte ja auch an irgendeiner Stelle
Geld verdienen? Der Makler wird durch den Verkäufer gezahlt.
Ah, okay.
Und ich hatte dann als dummer Deutscher, in Anführungsstrichen, hatte ich dann den Makler gefragt, was ich denn zu zahlen hätte. Und dann haben wir den Deal gemacht, dass ich ihm auch noch was gezahlt hatte. Mit dem Vorteil, dass wir den Deal gekriegt haben. Und die, was waren es, 30.000 Franken, die wir ihm gezahlt haben, dafür, dass andere 10, 15 Jahre Häuser suchen, hier am Zürichsee, da waren eigentlich die 30.000 eine Schenkung.
Verstehe, selbst wenn man das nur mit einrechnet, ist natürlich wenig. Und die 10%, die du jetzt für Deutschland genannt hattest, ich jetzt, der aus dem Bundesland kommt, die 6,5% Grunderwerbsteuer haben, da ist jetzt mehr als 10% auch durchaus mal üblich. Also ist jetzt das nicht das Maximale, was man da durchaus bezahlen müsste.
Ja, richtig. Also wenn du jetzt hier die 8,5 nimmst für Grunderwerbsteuer und Notargerichtskosten, dann hast du noch 4% für Makler. Ja, dann bist du halt bei zwischen 12% und 14%. Ja, und das ist, Saarland ist teuer, Rheinland-Pfalz hat, glaube ich, 5%, Hessen hat 6,5%, NRW hat 6,5%. Also das ist crazy. Und das sind halt die richtigen Fragen, die wir Bürger dem Staat stellen sollten. Ja, und die vielleicht auch die Politiker und Parteien vielleicht mal in ihre Wahlprogramme mit aufnehmen sollten. Ja, mal Politik für deutsche Bürger zu tun.
Ja, sehe ich auch so wie du, dass Kapitel sozialer Wohnungsbau findet aktuell da schon statt, aber es ist eben nicht nur sozialer Wohnungsbau, was man da besprechen müsste, dass es vorangeht und die Bauziele erreicht, wenn die ja immer groß im Schaufenster stehen, wie viele neue Wohnungen wir eigentlich bräuchten.
Definitiv.
Du hattest eben auch schon gerade von A- und B-Lagen gesprochen. Da kam auch eine andere Frage. Wie siehst du, wie investierst du? Der User wollte jetzt konkret wissen, was du von C-Lagen als Kapitalanlage hältst.
Ja, die Frage ist ja, was ist jetzt eine C-Lage? Ja, wenn man das jetzt auf Bundesländer nimmt, oder dann wäre ja eigentlich Saarbrücken oder Saarland schon eine C-Lage, oder?
Ja, auf jeden Fall. A-Lagen gibt es bei uns
Bayern
nicht.
Bayern A-Lage. Ja, aber auch da, ich sag mal, Saarland ist jetzt auch nicht eins. Ja, ich sage immer, der deutsche Immobilienmarkt ist ja nicht heterogen. Der ist ja sehr unterschiedlich. Ja, du hast Metropolen, die sind schweineteuer. Du hast geilste Objekte, Kunstwerke in Anführungsstrichen, ja, wo du jeden in Anführungsstrichen Marktpreis aufrufen kannst. Ob das jetzt das Fonds in Frankfurt ist, wo sie 20.000 Euro den Quadratmeter aufrufen. Aber gleichzeitig hast du dann an der polnischen Grenze in Görlitz oder wo auch immer, kriegst du auch für 200 Euro den Quadratmeter. Ja, so, den willst du aber trotzdem nicht kaufen. Ja, und von der Seite, für mich ist halt schon entscheidend, wir hatten ja zum Beispiel am Anfang des Jahres ein Portfolio in Hof angeboten bekommen. Das ist nördlich von Nürnberg, wo jeder auch von irgendwie Pampa spricht. Das ist Pampa, ja. Aber Hof selber ist mit 40.000 Einwohnern eine Mittelstadt, die quasi oben in der Region, vielleicht ein Umkreis 50, 80 Kilometern, quasi eine Metropole darstellt. Ja, mit einer FH für Staatsbedienstete, mit Krankenhäusern, mit kompletten Schulen und allem. Ich glaube, eine FH ist auch insgesamt nochmal da. Also das heißt, du hast alles fürs Tägliche als auch demografisch für die Zukunft in dieser Stadt gegeben. Und dort kannst du 8-10% erkaufen. Ja? So, wenn du es jetzt einem Frankfurter erzählst, ja, ich habe mir deinen Hof mal was angeschaut, dann sagst du, Junge, was ist denn mit dir los? Ja, wie kannst du nur? Und von der Seite kannst du aber auch dort, wenn du halt dann 20 Kilometer rausgehst von Hof, bist halt in der Pampa. Ja, so, und dann musst du halt schon gucken, dass du das auch wieder einpreist und sagst, okay, wenn ich jetzt den 8-10% deinen Hof habe, ja, dann brauche ich halt Faktor 7 oder 8, 20, 30 Kilometer weg. Ja, und für mich ist, ich hatte es vorher kurz angesprochen, wenn du schön leveragen willst, brauchen wir 7-8% und die 7-8% kriegst du nicht in den AB-Lagen, sondern es sind dann eher B, in Anführungsstrichen C-Lagen, ja.
Also ich würde vielleicht noch ergänzen, dass gerade die relativ neu dabei sind, dass man jetzt gar nicht mit dem Anspruch rangehen soll, dass man da direkt irgendwie eine Top-Lage erwischt und da den Deal des Lebens macht. Also das gelingt vielleicht Leuten wie dir, dass die auch mal in Top-Lagen dann auch coole Mietrenditen erzielen können. Aber da gerade als Neuling sollte man vielleicht jetzt nicht nur auf die Lage gucken und dann jetzt nicht da einen enormen Anspruch haben.
Ich sage, wir kaufen zum Beispiel, ich kaufe 3 Häuser in Saarbrücken, ja, und diese 3 Häuser finanzieren ein Objekt in Frankfurt. Ja. So, von den Mietüberschüssen zur Unterdeckung, die ich dann in Frankfurt habe, aber da habe ich das Lagerobjekt, wo ich die Erwartung habe, dass es auch nach oben geht. Auf der anderen Seite kann ich auch B- und C-Lagen, ja, kaufpreistechnisch entwickeln, ja, wenn man vom Ertragswert ausgeht. Ja, wenn ein Objekt von 35.000 Euro Miete auf 55.000 innerhalb von 5-6 Jahren entwickelst, ja, dann hat sich der Kaufpreis da auch fast verdoppelt, ja. So, und klar ist dann wieder abzugleichen, sind die Quadratmeterpreise noch angemessen, ja, zum Markt, ist die Miete overrented oder, aber im Prinzip funktioniert das auch, wenn ich an den Objekten dranbleibe und die durch meine Verwalter aktiv managen lasse.
Ja, und entwickeln finde ich auch ein cooles Thema, gerade wenn man dann immer darauf gucken kann, müsste ich vielleicht dieses Jahr viele Steuern zahlen, kann ich da ein bisschen was abgeben, kann ich da was Sinnvolles damit machen, dann beteiligt sich der Staat ja indirekt quasi an meiner Immobilienentwicklung. Und deshalb finde ich das immer sehr spannend, da so ein bisschen selbst entscheiden zu können, wann renoviere ich vielleicht hier, wann mache ich da was und kann dann für die Zukunft da einen höheren Wert haben.
Vielleicht da noch eine Ergänzung, Lukas. Wir haben ja das Thema, dass in der Vermögensverwaltung wir nur 15% Steuern zahlen, plus Soli. Da ist diese Ausprägung des Steueraspekts ist in der Vermögensverwaltung oder in der Stiftung ist überschaubar. Müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten, ja, dass wir eigentlich die Ausgaben in der Vermögensverwaltung gering halten. Und wenn wir dann Objekte haben, die wir auch im Privatbesitz haben, wo wir dann die 42 plus Soli gegenlaufen lassen, sind vielleicht manche Ausgaben auch eher dann in der privaten Vermietung entstanden als in der Vermögensverwaltung.
Ja, sehr gute Ergänzung, das zu unterscheiden, dass das dann nochmal jedem bewusst wird, dass man da halt bei jedem Objekt dann die Entscheidung selbst ein bisschen treffen muss und dann auch drauf gucken muss, was habe ich damit vielleicht auch vor in Zukunft. Dann aber noch zwei, drei speziellere Einzelfallfragen, würde ich so ein bisschen sagen, wo die Leute so ein bisschen ihren persönlichen Fall geschrieben haben. Ich würde es einfach mal so vorlesen gerade. Einer hat geschrieben, ich habe bereits 2 vermietete Wohnungen Bestand. Die Bank lehnt jetzt weitere Finanzierungen ab, da wohl die Haushaltsrechnung nicht mehr ausreicht. Ich bin Alleinverdiener einer 4-köpfigen Familie. Skalierbar wäre es nur noch, indem ich mehr verdiene. Oder gibt es vielleicht Umwege? Und ein anderer hat auch gefragt, gibt es smarte Wege, auch mit kleinem Eigenkapital zu starten? Partnerschaften, Co-Investments und so weiter. Vielleicht kannst du also auf diese Modelle so ein bisschen damit eingehen.
Ja, wir haben halt das Thema mit Eigentumswohnungen und dann auch vielleicht noch das Besondere, wenn man verheiratet ist und Eheleute kaufen dann in der Bruchteilsgemeinschaft. Das wäre jetzt nochmal eine ergänzende Frage. Wem gehören denn die Wohnungen? Gehören sie ihm oder haben sie beide zu 50-50 gekauft oder mit einer GbR?
Ja, das steht leider nicht dabei. Das stimmt.
Wesentlichen Einfluss dann nachher auf die Bonität und auf die Haushaltsrechnung hat. Beispiel 50-50, Ehefrau, Ehemann haben zusammen eine Wohnung gekauft. Die wird halt dann für die Bank, für uns dann als Eigentümer nachteilig bewertet in der Form, dass wir quasi 100% des Darlehens zugeschrieben kriegen, jeweils also Ehepartner 1 und 2 jeder 100% Darlehen. Allerdings der Vermögenswert, ja, also die Immobilie als auch der Ertragswert nur hälftig. So, das heißt, ich habe für 200.000 Euro eine Wohnung gekauft, habe 10.000 Euro Mieten, ist ein 10% da eigentlich cool. So, jetzt hat jeder dann seine 100.000 Darlehen dagegen rüberstehen, aber nur 50.000 Immobilienwert, weil 2 × 50, jeder hat ja nur 50. Und die Mieten sind auch nur noch 5.000. So, und wenn diese Themen halt jetzt in dem Fall dann zweimal schon gespielt wurden, haben wir das Problem, dass einfach die Haushaltsrechnung das Ganze zerschießt. Was man jetzt gucken kann, wenn man die Mieten entwickelt hat, ja, beispielshaft 100.000 Euro kostet die Wohnung ursprünglich, wir haben jetzt 10.000 Euro Miete und eigentlich ist dort üblich 5% Mietrendite. Mhm. Ja, dann wäre ja die Wohnung das doppelte Wert vom Ertragswert.
Also ich habe es mir schon gedacht, als die Frage kam, eine einfache Antwort gibt es da natürlich nicht, aber ist ja immer bei den Einzelfällen so, dass es nicht kommt. Ja, ist ja ganz einfach, mach halt das und das und dann wird es schon gehen. So easy ist es natürlich nicht.
Ja. Aber vielleicht jetzt für den, der kann ja gerne uns nochmal schreiben und dann kann man da auch nochmal das individuell angehen. Aber wie gesagt, überlegen, du hast jetzt quasi einen 5%er und hast aber 10.000 Euro Miete Ja, dann sind ja quasi, hat sich der Immobilienwert verdoppelt. Ja, so, und dann hast du halt auch nur noch die Hälfte an Verbindlichkeiten. Ja, und das kann man auf jeden Fall auch nachher im Skalierungsgame, sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen.
Einfach ein geiler Name, das Skalieren, Eskalieren zu nennen, weil das trifft das, finde ich, auch, in, was die Praxis angeht, an vielen Stellen einfach auf den Kopf. Sehr, sehr cool. Dann weitere User-Fragen. Einer wollte noch wissen...
Achso, wir hatten ja eine noch. Die zweite Frage hatten wir nicht beantwortet. Was war nochmal die?
Die ging in eine ähnliche Richtung und da ging es dann schon konkret um, wie es denn mit Partnerschaften und Co-Investments vielleicht angeht, um wie man das Ganze auch dann vielleicht ein bisschen überspringen kann, wenn man selbst nicht die Finanzierung bekommt, die man vielleicht bräuchte.
Es gibt da auch immer zwei Aspekte. Entweder ist die eigene Boni nicht so gut, in Anführungsstrichen. Also du kannst eine Eigentumswohnung auch mit hoch beleihen und hoch finanzieren, wenn du irgendwie so 2,3, 2,5 netto verdienst. Ja, hast keine Konsumschulden, hast keine Leasingrate für irgendeine Karre an der Backe. Ja, du hast deine Ausgaben im Griff, dann kannst du eigentlich mit 2,5 netto kannst du die erste Wohnung für 100 bis 200.000 Euro kaufen, abhängig natürlich von den gesamten Rahmendaten des Objektes. Co-Investments ist halt immer so, welchen Deal machen wir da? Ja, so, und für wen ist der Deal jetzt vorteilhafter oder weniger vorteilhaft? Ja, und wenn man das dann noch ein bisschen weiterspinnt und sagt, man geht dann später auch mal gesellschaftsrechtliche Verbindungen ein und das ist dann halt auch, wenn man zum Beispiel eine GmbH zusammen macht oder eine UG zusammen gründet, das ist dann wie eine Ehe. Ja, so, das ist dann halt auch, wenn es mal nicht so gut läuft, wird es halt auch kompliziert und schwierig und gerade auch, wenn man dann überlegt, sich trennen zu wollen, sind es Themen, die, da hat man eine hohe Lernkurve in Bezug auf Erfahrungen, die man da gerade dann macht, aber das ist dann halt auch, kann auch sehr unschön werden. Ja, und bin ich eher ein Freund von Zurückhaltung, guckt lieber, dass ihr aus dem familiären Kreis, wenn ihr einen guten Deal habt, da vielleicht EK einsammelt und sagt, hier Opa und Oma, für 30.000 Euro, ihr kriegt 5% Zinsen, das sind doch 3% mehr als das, was ihr hier von der Sparkasse kriegt und wir haben eine coole Eigentumswohnung, die wir kaufen, ja, und wo wir vielleicht aus diesem Eigenkapital die Kaufnebenkosten tragen, wäre das Einfachste. Also auf Form von Darlehensthemen bin ich da immer eher unkritisch, ja, weil das Darlehen zahlst du zurück und dann ist der Deal zu Ende. Ja, und ermöglicht aber vielleicht auch dann coole Deals. Ja, und grundsätzlich sage ich immer, erst der Deal und wenn der Deal gut ist, kriegst du auch irgendwo das Geld her.
Würde ich gerne noch zwei Sachen ergänzen oder sogar ergänzend fragen. Jetzt das Thema aus der Familie mit dem Darlehen. Du würdest dann quasi sagen, okay, wir haben jetzt hier, dass alle auch richtig verstehen, wir haben hier ein cooles Objekt, die Bank möchte mir die Finanzierung nicht geben, es gibt ein Problem. Dass man dann sagt, okay, Eigenkapital aus der Familie nehmen, in deinem Beispiel jetzt Oma und Opa geben 30.000 dazu, das nehmen wir dann auch, machen wir dann notariell mit fest oder dass die Leute das so ein bisschen praktisch auch vor Augen haben, dass du das noch ein bisschen ausführen kannst vielleicht.
Wenn wir es offiziell machen, in Anführungsstrichen, oder wenn Darlehensverträge in der Form auch wirklich niedergeschrieben sind, fließen die halt auch in die Bonität und die Haushaltsrechnung der Bank mit rein. Ja? Aber vielleicht kann ja das auch anders gestaltet werden. Ja? So, dass es kein Kreditvertrag wird, sondern die Oma leiht einem das Geld.
Ja? Klar, wenn das unter der Hand funktioniert, ist eh klar. Aber ich ging mir erst von der offiziellen Variante aus. Es könnte ja auch jemand sein, nicht gerade die Oma, ja, sondern richtig, der vielleicht noch einen Schritt weiter weg ist.
Klar ist dann immer, ich hab zum Beispiel Darlehensdeals gemacht, wo ich gesagt habe, hier, das sind dann so 20.000 bis 50.000 Euro Tickets. Da kommt auch die Frage, was gibt es da für Sicherheiten für? Und wo ich dann auch sage, naja, wofür Sicherheiten in Anführungsstrichen? Ja, ich bin die Sicherheit. Ja, und wenn das Ticket größer wird, kann man auch überlegen, ob man dann vielleicht zweitrangige Grundschulden auf das Objekt mit draufpackt. Ja, oder vollstreckbare Bürgschaften überträgt. Das ist dann immer, in welcher Situation bin ich und wie kann ich den Deal beidseitig gut gestalten. Ja? Und du sagst es jetzt auch mit Notar und Darlehen. Man kann auch ein Verkäuferdarlehen machen zum Beispiel. Ja, und das ist auch nicht unüblich, dass man das zum Beispiel dann auch über den Kaufvertrag direkt mit vereinbart.
Also Verkäuferdarlehen vielleicht noch einmal kurz erklärt für alle, die das noch nicht kennen. Wie wäre das dann in der Praxis?
Na, du kaufst zum Beispiel eine Wohnung für 100.000 Euro und der Verkäufer gibt dir ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro. Ja, vom Kaufpreis. Das ist dann, wie man das gestaltet, ob Zug um Zug, also Kaufpreis wird gezahlt zu 100.000 Euro Und dann einen Tag später, nachdem der Verkäufer das Geld bekommen hat, ja, zahlt er dir wieder 20.000 als Darlehen zurück. Ja, oder man behält 20.000 Euro einfach ein, ja, und sagt, okay, jetzt ist quasi die 100.000, der Käufer kriegt nur 80.000 und 20.000 bleiben direkt als Darlehen stehen. Das sind dann die Ausführungen, wie man das umsetzen kann. Wichtig ist da aber auch vorher mit der Bank offen zu reden, ja, dass die auch wissen, okay, da wird dieses Spiel gespielt, als Disclaimer. Und weil alles, was da entsprechend abweichend ist vom Darlehensvertrag mit der Bank, kann kritisch werden.
Ja, also das ist auch ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es gibt eine Flexibilität und die Absprache mit der Bank. Und ich weiß nicht, ob du das mal hattest, dass die Bank davon vielleicht auch nicht begeistert war, wenn da noch jemand dazukommt und irgendwie noch ein Darlehen dazu gibt, dass die dann gesagt haben, na, es passt uns nicht so gut oder gefällt uns nicht, warum auch immer. Aber prinzipiell ist es ja eine coole Möglichkeit, das bisschen zu erweitern, die Möglichkeiten, die man da hat.
Ja, und zumindest mal ansprechen. Ja, und dann sieht man ja auch, wie es ist. Ich sag mal, wir hatten 2020, 2021 war das halt schon so ein Thema, wo du quasi für Tagesgeld deine Strafzinsen oder Verwahrgebühren zahlen musstest.
Ja.
Und da war es schon eine Hilfestellung, wenn man dem Verkäufer, der dann irgendwie, keine Ahnung, wir hatten das gehabt, waren 3 Millionen, war der Kaufpreis, und dann hatten die halt 500.000 Euro uns als Verkäuferdarlehen gegeben. Und damit war deren Problem, wie reinvestieren sie quasi diese 3 Millionen. Dieses Problem wurde halt um 500.000 reduziert, weil wir quasi der Darlehensnehmer waren und denen dann 5% Zinsen gezahlt haben. Ja, und das heißt, es kann auch da für beide Seiten Win-Win geben.
Und die zweite Sache, die ich einhaken wollte, die wir jetzt bei der letzten User-Frage auch nicht wussten, mit den Konsumschulden, was du ja auch schon kurz erwähnt hattest, kann ich auch eine eigene Story erzählen. Als ich das erste Mal eine Immo gekauft habe mit, da war ich 27 oder 28, und da war der Banker, hat dann gefragt, ja, wo ist denn Ihre Autofinanzierung? Da habe ich gesagt, das Auto gehört mir, es gibt da keine Finanzierung. Und ab dem Zeitpunkt war dann schon so, er war positiv überrascht und im Prinzip gab es nicht viele weitere Fragen. Das Thema war dann relativ schnell erledigt. Also wenn man als junger Mensch kommt und da keine Verbindlichkeiten auf der Konsumseite hat, ist man direkt bei der Bank eigentlich sehr beliebt und es gibt da auch ganz wenige Schwierigkeiten, da noch auszumerzen.
Ja, richtig. Das ist, wenn du da sauber bleibst. Ich habe auch zum Beispiel das Thema Auto oder so. Die schönen Autos kamen dann erst irgendwie mit ab 45 und davor war das alles immer sauber, auch Schufa sauber, auch da. Leasingvertrag von irgendeinem Audi oder BMW steht halt in deiner Schufa drin. Ja, und mit einem Restwert von 60.000, 80.000 Euro. Und diese gesamten Konsumkredite, die auch das Leasing beinhalten, zerschießen halt deine Bonität. Und was du sagst, Lukas, wenn der Banker sieht, hey, der Typ, der ist sauber, ja, da existiert nichts in der Form, dann haben die Bock auf dich. Ja, und das ist, ich sage mal so, first things first. Ja. Lass dir später solche Sachen lieber von deinen Mietern zahlen. Und wenn ich jetzt heute mir irgendwie so ein Auto hole, dann sage ich, okay, das sind jetzt vier Monatsmieten, die jetzt quasi dieses Auto finanzieren, und dann ist es für mich auch wieder fein.
Ja, das heißt ja nicht mal, dass man jetzt irgendein Auto fahren muss, von dem man gar nicht zufrieden ist. Also ich fahre auch ein schönes Auto, aber prinzipiell wäre es trotzdem vermutlich in der Bilanz, wenn ich das Kapital vom Auto noch zusätzlich gehabt hätte und das Auto da gewesen wäre, es wäre vermutlich nicht besser angekommen jetzt bei der Bank. Deshalb vielleicht nochmal für alle mit dazu, sich da mehr Gedanken zu machen, und wenn es um richtige Konsumgegenstände geht in der Wohnung, umso mehr, was man da ab und zu hört, ja, von der Waschmaschine bis zum Fernseher, das ist wirklich gar keine gute Idee. Das ist ja wie für eine Red Flag für die Bank, wenn da so ein paar Sachen auftauchen, das mögen die überhaupt nicht.
Ja, und auch berücksichtigen, dass zum Beispiel auch so Klarna Zahlsysteme, die stehen auch in der Schufa drin. Ja, und die haben dann eine ähnliche Wertung wie eine Kreditkarte. Und alles, was dann über das Übliche hinausgeht, hat direkten Einfluss auf deinen Schufa-Score. Und gab ja zwei Urteile, dass entsprechend nur der Schufa-Score als Ablehnungsgrund von den Banken nicht mehr rechtens ist. Ja, aber am Ende findet man ja auch noch andere Gründe als Banker, warum man dann dich doch nicht finanzieren möchte.
Wenn man was sucht, ja, findet man was, ja.
Definitiv.
Gute Erwähnung mit Klarna, weil das ist auch, glaube ich, in der Generation um die 20 bis 25, aktuell kommt mich das wie so ein kleiner Hype vor, dass dieses Pay Later einfach fast schon zur Gewohnheit und zum Standard wird, dass man gar nicht überlegt, sondern, ja klar, wenn das geht, bezahle ich erst in 30 Tagen, warum nicht?
Ja, viel muss kaufen, nicht gut.
Perfekt, haben wir das nochmal hervorgehoben, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Andere Frage war, Frage zu dir, mit deinem privaten Immobesitz, mit dem Umzug in die Schweiz, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, wie das da war, wie das geklappt hat, ob es da Schwierigkeiten gab.
Na, ich bin mit den Immobilien in Deutschland immer noch beschränkt steuerpflichtig. Ja, So, das heißt, du hast, wir haben ja verschiedene Ebenen. Wir haben ja das, wie kaufe ich Immobilien? Die waren anfänglich, habe ich die privat erworben, habe die über meine private Steuererklärung, da gibt es dann diese Anlage V&V, Vermietung und Verpachtung in der Steuererklärung, erklärt, und diese Immobilien habe ich immer noch. Ja? So, jetzt habe ich mein erstes Mehrfamilienhaus, das habe ich 2014 gekauft, da ist jetzt die 10-Jahres-Frist um, und da steht jetzt an, dass ich ein entsprechendes Objekt dann auch an meine Vermögensverwaltung verkaufe, also von privat an meine Firma, und somit reduziere ich den Privatbesitz in Deutschland sukzessive. Und so würde ich das dann auch denjenigen empfehlen, die jetzt hier in die Schweiz ziehen, die noch privaten Besitz haben. Du bist halt weiterhin steuerpflichtig, beschränkt steuerpflichtig mit den Mieteinnahmen in Deutschland. Und wenn du dann entsprechend in der Schweiz lebst, wir haben jetzt zum Beispiel das Vehicle zum einen Familienstiftung, das zweite ist eine Schweizer Holding. Die Schweizer Holding hat eine deutsche Vermögensverwaltung und die Vermögensverwaltung besitzt Immobilien. So, und dann kannst du auch in dem gleichen Zuge dann sagen, okay, wenn die 10-Jahres-Frist rum ist, die Finanzierung, das Gesamtkonstrukt ist irgendwie passend, dass du dann quasi die private Immobilie an deine deutsche Vermögensverwaltung veräußerst, hast dann entsprechend, je nachdem wie teuer du verkaufst, auch einen steuerfreien Gewinn, ja, vielleicht auch ein Verkäuferdarlehen, also von dir privat gibst ein Darlehen an deine Vermögensverwaltung für den Kauf dieser Immobilie, und dann hast du das relativ smart eigentlich umstrukturiert. Und die Holding sitzt in der Schweiz und somit ist der wirtschaftlich Berechtigte dann nicht mehr in Deutschland ansässig, sondern in der Schweiz.
Auf jeden Fall, wenn wir einen Strich drunter machen. Jetzt, wenn man den Gedanken hegt, irgendwie auszuwandern, wäre das jetzt kein Hinderungsgrund, wenn man hier Immobilienbesitz hat. Da gibt es Möglichkeiten und Wege, das smart zu lösen. Hat man, denke ich, gut rausgehört.
Sogar besser, als wenn es in der Vermögensverwaltung ist, die privat gehalten wird. Ja, weil die Kapitalgesellschaften ja unter die Wegzugsbesteuerung fallen. Das ist Stand heute für Immobilienbesitz noch nicht der Fall. Ich betone es noch nicht. Ja, wir hören ja die Bestrebungen der Politik, ja, wo sie wieder Steuern erhöhen können. Und in Deutschland hat man als Vermögender in Anführungsstrichen oder der Eigentum hat keine Lobby. Ja, die werden eher bis zum Tod gemolken, ja, bis die Letzten, die noch irgendwas geleistet haben, auch noch abhauen.
Gute Ergänzung mit der Wegzugsbesteuerung. Das ist natürlich auch ein schönes, nettes Thema. Noch eine User-Frage, der auch von sich geschrieben hat, der überlegt, eine Immobilie zu kaufen und vielleicht mit einer Wohnung zum selber einziehen und einer Wohnung zu vermieten mit dazu. Er schreibt jetzt, wir haben auch 30.000 Eigenkapital, verdienen knapp 5.000 netto im Monat, zahlen aktuell noch Miete, und er sagt jetzt, was wäre in der Konstellation vielleicht was Schlaues, was er tun könnte.
Kommt drauf an, ja, sagen die Anwälte immer, und das ist dann auch wieder. Mit meinen Mentees haben wir verschiedene Fragestellungen, die wir einfach klären. Wo willst du mittelfristig leben? Ja, über welchen Zeithorizont möchtest du diese Wohnung vielleicht selbst nutzen? Ist diese Wohnung so gestaltet, dass sollte Familienplanung irgendwie im Raum stehen, passen da 2, 3 Kinder dazu? Ja, ist die Wohnung groß genug oder wie kann man es gestalten? Gleichzeitig könnte man auch hingehen und sagen, okay, auch darüber über ein Konstrukt, dass eine Vermögensverwaltung beide kauft und ihr mietet sie an. Im Drittvergleich, ja, müsste die Miete dann auch wieder marktüblich sein, wäre auch eine Option. Ja, so, und dass dann entsprechend die Gesellschaft, da muss man gucken, ob man noch eine Holding drüber packt oder nicht. Ich bin Freund von Körperschaften, weil wir einfach da wenig Steuern zahlen, ja, und auch eine gewisse höhere Mobilität haben in Bezug auf, okay, was und wie verändern sich die Lebensumstände, wo möchte man in 5 oder 10 Jahren leben, auch gerade wenn man vielleicht Deutschland mal verlassen möchte. Und da ist man halt immer, wenn man privat gekauft hat, immer recht eingeschränkt. Ja? Der Vorteil ist, wenn man es privat nutzt, ja, kann man ohne Fristen steuerfrei auch danach wieder verkaufen, die selbstgenutzte Wohnung. Diese 3-Jahres-Regel, 3 aufeinanderfolgende Jahre, wird ja immer damit auch in Verbindung gebracht, dass man 3 aufeinanderfolgende Jahre sie selbst genutzt haben muss, bevor steuerfrei verkauft werden kann. Das bedingt aber immer nur die vorherige Vermietung. Also du hast eine Wohnung, die hast du vermietet und dann brauchst du 3 aufeinanderfolgende Jahre, musst du selbst drin gewohnt haben, um dann wieder steuerfrei zu verkaufen. Hat man von vornherein als Eigennutzer drin gewohnt, kann man jederzeit steuerfrei veräußern. Das ist ein Aspekt, den man sicherlich auch nicht vernachlässigen darf, vor allem wenn es irgendwie ein günstiger Deal ist. Ja, man weiß, okay, das Ding ist irgendwie 30% über den Markt gekauft. Ja, und man weiß, den Job, den ich jetzt hier, keine Ahnung, wo mache, habe ich da vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag als keine Ahnung was. dann kann man das auch so mit einplanen. Wir hatten das zum Beispiel damals mit unserem Loft in Frankfurt gemacht, wo wir gesagt haben, hier mit unserem Sohn zu dritt in einer quasi 2,5-Zimmer-Wohnung, dass wir, sobald er in die Schule muss, müssen wir das Ding verkaufen. Und da war dann die eigene oder der Verkauf der eigengenutzten Wohnung dann nach 5 Jahren als Exit geplant.
Ja, also kommt drauf an, habe ich bei der Frage schon erwartet, dass das kommt, aber genau, ich möchte User-Fragen auch so stellen, wie sie kommen, aber natürlich hier und da müsste man eigentlich noch 2, 3 Nachfragen dann voll mit einbinden, aber so ist es dann auch für mehr User, die ähnliche Konstellationen haben, auch interessant, das Ganze für sich mitzunehmen. So, wir kommen langsam Richtung Ende, 2, 3 Fragen hätten wir noch. Eine sehr interessante, was sind deiner Meinung nach die häufigsten Anfängerfehler beim Vermieten und wie man sie vermeiden könnte?
Boah, eigentlich Anfängerfehler gibt es keine, weil du bist ja schon Eigentümer. Ja, es ist eher das Problem, dass man vorher zu viele Sorgen oder ich nenne sie mal gerne so die Überbewertung der Downside.
German ja, Angst.
Also der Risiken. Die German Angst, die ja sehr ausgeprägt ist. Und am Ende im Sport, sage ich mal, you win or learn. Ja, und von der Seite ist es halt so, dass wir nicht alles von vornherein ausschließen können. Wir werden Fehler machen. Es ist sicherlich auch so, dass wenn man gute Berater an seiner Hand hat, das merkt man ja später, wie gut sie oder nicht gut sie waren, dass man da einfach auch sich eine zweite, dritte, vielleicht auch vierte Meinung einholt. Ja, ich werde häufig gefragt, und Jan, hast du einen Steuerberater zu empfehlen? Dann sage ich, ich hab 5 Steuerberater. Ja, jeder hat seine Stärken. Ich bringe dann gerne so eine Analogie. Ja, das ist auch, keine Ahnung, wenn du Zahnschmerzen hast, ja, dann gehst du nicht zum Urologen. Ja, so, sondern du weißt halt, da gehe ich halt zum Zahnarzt. Ja, der Unterschied beim Steuerberater ist, der Urologe schickt dich weg. Ja, und du sagst, hey Junge, du bist hier falsch. Ja, ich kann dir anderweitig helfen, aber nicht mit deinen Zahnschmerzen. Und gleichzeitig der Steuerberater labert dich aber so lange tot,
ja,
obwohl er keine Ahnung hat. Ja, und du gehst dann raus, naja, jetzt habe ich hier eine Stunde mir was angehört und bist eher verwirrt, als dass es dir geholfen hat. Das trifft auf 90% der Steuerberater zu. Ja, dass die wenigsten die Größe und die Eier haben, zu sagen, hey, bin ich der Falsche für. Ja, aber mein Kollege, der spezialisiert auf Auslandssteuerrecht. Ja, oder der andere Kollege ist, sein Steckenpferd, das sind die Stiftungen. Ja, so, und da, hier ist die Telefonnummer, ruft den an wegen Stiftungen, der kennt sich da aus. Ja, das macht der Steuerberater nicht. Ja, so, und das sind so Punkte, wo man einfach dann lieber einen Dialog sucht, ja, sich austauscht. Und da ist ja auch heute alles so transparent, dass man zumindest dann den Hinweis kriegt, okay, das ist eine gute Fragestellung, ja, ist ein guter, komplexer Sachverhalt, den man diskutieren darf, aber bitte guck, dass du da dir 1, 2 andere Profis dazu holst. Ja, oder jetzt gerade auch häufig das Thema, ab wann lohnt sich eine Vermögensverwaltung zum Erwerb von einer Immobilie? Ja, so, das ist meine Meinung, es hängt an deinen Zielen ab. Ja, wenn du 3 Wohnungen kaufst, brauchst du keine vermögensverwaltende GmbH. Ja, wenn du aber ein Portfolio von 50 Einheiten plus aufbauen willst, ja, heißt irgendwie so 200.000 Euro Mieteinnahmen über die nächsten 5 bis 10 Jahre, dann könntest du eigentlich auch schon die erste Immobilie über eine Vermögensverwaltung erwerben, ja, abhängig von der Zielsetzung. Aber die wenigsten fragen einen, was hast du eigentlich vor? Ja, wo willst du eigentlich hin? Wo willst du 2030 stehen? Ja, und das ist eigentlich die Grundlage von Strukturen, von Entscheidungen, die man dann eigentlich auch schon bei den ersten Immobilien treffen kann.
Der größte Fehler, gar nicht anfangen. Und ansonsten hast du ja einige Dinge jetzt auf jeden Fall genannt. Der Klassiker ja mit der GmbH, machen oder nicht machen, aber am schlimmsten ist, gar nicht machen, bei der Überlegung zu zerbrechen, dann lieber noch 2 mehr in den Privatbestand kaufen und das im Nachhinein war das dann schlecht oder es wäre vielleicht besser gewesen, die GmbH zu nehmen. Aber ja.
Ja, und wenn du nicht dafür bereit bist zu dem Zeitpunkt und du hast die falschen Videos dazu dir angehört und den falschen Berater an der Seite gehabt, dann ist es halt so. Ja. So, und dann kannst du es nur besser machen.
Win or learn ist cool. Zum Thema Learn dann noch eine Frage. Wollte ein User wissen, was war denn deine schlechteste Immobilie und was hast du daraus gelernt?
Die schlechteste Immobilie war ein Einfamilienhaus mit Erbpacht. Und ursprünglich war es auch mal so als Plan C zum selber nutzen, selber wohnen. Ja. Warum Einfamilienhaus als schlechtes Investment? Ganz einfach, du hast einen Mieter. Ja, der eigentlich für die gesamte Instandhaltung eines kompletten Hauses, inklusive Garten und so weiter, aufkommen muss. So, das ist halt blöd. Ja, das Gleiche ist auch mit Mietausfall. Ja, auch bei der Eigentumswohnung, da hast du halt nur einen Mieter. Ja, und zahlt der eine nicht, dann zahlst du halt die Kreditrate im nächsten Monat aus deinem anderen Cashflow, sprich aus deinem Job, aus deinen Rücklagen, solange noch welche da sind. Ja, so, und der Vorteil ist halt, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, dann zahlen quasi 10 Mieter die neue Heizung. Ja, oder 10 Mieter zahlen das neue Dach. Ja, und gleichzeitig, wenn halt ein Mieter mal ausfällt, dann hast du immer noch 8 Mieteinnahmen. Ja, und gerade wenn du aktiv die Mieten entwickelst, dann reichen auch die 8, um die Kreditrate und die Bewirtschaftung zu finanzieren.
Da würde ich gerne noch einhaken, das habe ich schon öfter gehört, dass Leute als Fehler berichten, dass sie vielleicht schon eine Wohnung gekauft haben unter dem Aspekt, würde sie mir gefallen? Du hast ja auch gesagt, es gab den Hintergedanken, vielleicht mal da dort einzuziehen. Hat das bei dir da auch eine Rolle gespielt, vielleicht in dem Kontext?
Es war ein cooles Haus mit einem unverbauten Seeblick und so, das war 2009, war okay und es war auch dann auch preislich, war das im Sauerland, südlich von Dortmund. Da sind halt Immobilien, in Anführungsstrichen, wenn du ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst, waren das Schenkungen. Ja? So, ich habe für das Haus, das waren 120 Quadratmeter, 85.000 Euro bezahlt. Ja? So, das ist halt in Frankfurt ein Stellplatz, ein Tiefgaragenstellplatz, ja? Wenn es das falsche Objekt ist. So, und wenn du das in dieser Relation nimmst, dann war das okay. Keine Ahnung.
Okay, also auch eher, es kommt darauf an, würdest du jetzt nicht pauschal sagen, dass es eine schlechte Idee ist, unter dem Gesichtspunkt auch was zu kaufen gegebenenfalls.
Oder noch ergänzend, Lukas, dazu, meine erste Wohnung war die schönste Wohnung. Ja, so, das war ja, Stuckdecke, Altbau, Flügeltüren, Dielenboden, ja, einfach eine geile, geile Bude.
Ja, mega.
Ja. So, und danach waren die Dinger einfach nur noch hässlich und funktionell, ja, aber rentabler.
Das ergänzt das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, die Frage davor. Ja. Cool, Jan, vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss, was gibt's in nächster Zeit bei dir? Was kann man lesen, hören? Was sind so deine Pläne? Wo kann man dich sehen?
Das nächste Event, wo ich sein werde, das ist in Monaco. Und da bin ich als Speaker auch. Das ist der Investment Circle, wo ich war letztes Jahr als Gast dabei. In Monaco im Yachtclub findet es statt. Ich glaube, 2. oder 3. Septemberwoche. Und da bin ich als Speaker dabei. Und ansonsten machen wir jetzt weiter Immos, meine Mentees, gucken, dass die ihre Häuser kaufen, ja, dass die entsprechend da Strukturen aufsetzen, dass das Company-Setup stimmt, dass da entsprechend die steuerlich gescheit beraten sind. Und das sind jetzt so die Themen, die jetzt noch anstehen. Für nächstes Jahr will ich mal wieder ein bisschen mehr selber kaufen. Das ist jetzt die letzten anderthalb Jahre zu kurz gekommen. Durch das Mentoring, weil einfach da der Fokus mit den Mentees steht und wenn du halt in den Deals mit den Jungs bist und Mädels, dann sind die Kapazitäten auch überschaubar, dass man da selbst noch für sich kauft und das ist dann auch wieder so der Nachteil, jetzt hier am Zürichsee bist du halt nicht in der Hood, ja, ich bin nicht in Saarbrücken, wo du die coolen Deals mitkriegst, ich krieg dann die Deals mit, die okay sind, ja, und die dann halt über die Zeit hinaus dann einfach sehr gut werden.
Super. Danke dir, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute und viel Glück bei den coolen Deals in den nächsten ein, zwei Jahren hoffentlich. Und bis bald.
Lukas, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.